Radiofrei VIP-Vormittag im Programm und normalerweise läuft an dieser Stelle ein Montagsgespräch mit einem Gast und ich würde mal Andreas nicht als Gast bezeichnen, sondern als Freund und Kollegen. Und Andreas Kubica hat lange in Paris gelebt und hat auch mit einem Kollegen und Freund in Paris gesprochen. Schönen guten Morgen, Andreas.
Hallo, Carsten.
Es ist ja mal schwierig, sich einen Reim auf alles zu machen. Wir haben auf der einen Seite die Medienreaktion, das große Solidaritätsecho und das ist dann schwierig, den Überblick zu behalten, oder?
Na klar, also in Frankreich, wie wir auch gleich noch hören werden, ist die Lage äußerst unübersichtlich. Natürlich jetzt alles erstmal im Schockzustand und man versucht da verschiedene Erklärungsansätze, aber das ist natürlich noch viel zu früh, um da was zu sagen.
Die einen sprechen von vorschnellen Reflexen und falscher Solidarität und dass man eben da unterscheiden muss zwischen Solidarität und Anteilnahme und geht einiges durcheinander und das ist ein wildes Gebräu.
Ja, na klar, versucht jetzt natürlich auch jeder wieder sich irgendwie darzustellen. Die Front National wollte ja eigentlich mitmarschieren oder mitlaufen gestern in dem Gedenkmarsch und die wurden ausgeladen, und weil man dieses Zeichen eben nicht setzen wollte.
Ja, das heißt natürlich auch die Front National will ihr Süppchen daran kochen und sagt, wir haben es schon immer gesagt und das funktioniert alles nicht.
Genau, und ich habe gestern sogar gelesen, ist ja hier ähnlich mit der Pegida, dass die französischen Karikaturisten Karikaturen zeichnen gegen Pegida, also gegen die Vereinnahmung des Themas, weil die das auch schon mitgekriegt haben, was hier läuft.
Das kann man im Moment auf Spiegel Online sich anschauen. Du hast mal direkt mit dem Menschen gesprochen, der derzeit in Paris leben muss, denn das Leben in Paris ist nicht gerade einfach im Moment.
Ist nicht einfacher geworden, es ist eh schon stressig und jetzt kommt eben noch die Terrorangst dazu. Das ist ein Freund und Kollege von mir, den ich kennengelernt habe, als ich in Paris als Assistenzlehrer gearbeitet habe und der arbeitet immer noch an verschiedenen Schulen als Deutsch- und Philosophielehrer. Und mit dem habe ich einfach mal gesprochen gestern, wie die Lage sich darstellt. Er hat mit bei diesem Gedenkmarsch, hat daran teilgenommen und da haben wir gestern um 8 telefoniert. Emmanuel Wendel aus Paris.
Und das Interview, das Gespräch werden wir gleich hören.
Emmanuel, wie waren denn deine Eindrücke heute von der Gedenkveranstaltung? Du kommst ja gerade zurück und hast, glaube ich, ziemlich lange gebraucht, um überhaupt dein Haus wieder zu erreichen.
Ja, ich bin insgesamt 6 Stunden unterwegs gewesen. Also ich habe noch nie so eine gewaltige Demonstration erlebt. Also vor 13 Jahren bin ich auch schon bei der Demonstration gegen Jean-Marie Le Pen dabei gewesen, als er in die Stichwahl gekommen ist und wo auch halb Paris auf den Beinen war, aber da waren nicht so viele Leute bei der Demo.
Es waren ja 1,5 Millionen, kann das sein?
Ja, ungefähr. Also ich habe in den Zeitungen nachgeschaut, also die stimmen alle ungefähr überein, so über 1,5 Millionen Leute allein in Paris und insgesamt 2 Millionen in ganz Frankreich.
Hast du was mitgekriegt von den Reden?
Nee, überhaupt nichts. Also da hätte man ins Internet gehen müssen, aber da hat man gar nichts von mitgekriegt. Und von Zeit zu Zeit fingen die Leute an zu klatschen. Also ich war ich stand mit Freunden auf einem Boulevard Richtung Republik zwischen Gare de l'Est und Republik und dann von Zeit zu Zeit fingen dann die Menschen plötzlich an zu klatschen. Man wusste jetzt eigentlich nicht warum und dann hat man mitgeklatscht und zum Teil auch gesungen. Die Leute haben mehrfach die Marseillaise gesungen, dann haben die Anwohner, die auf dem Boulevard, an dem Boulevard Magenta wohnen, haben dann zum Teil auch Musik gemacht. Also ja, das war eine sehr feierliche Stimmung.
Wie war ansonsten die Stimmung? Gab es auch Moslems, die da mitgelaufen sind? Ich habe im Fernsehen Szenen gesehen, dass Moslems mit Plakaten auch auf Arabisch, wo dann wahrscheinlich auch drauf stand, je suis Charlie, also ich bin ja Charlie. Gab es von der Seite irgendwelche Äußerungen?
Also da muss ich sagen, also das ist das Erste, was uns da aufgefallen ist, auch am Boulevard Magenta und Republik, dass wir also ganz wenig Leute gesehen haben aus dem Maghreb. Also das ist uns aufgefallen. Also die waren nicht sehr präsent.
Im Fernsehen hat man das wahrscheinlich deutlicher gesehen. Ja. Wie ist innerhalb oder auf dieser Demo oder Gedenkveranstaltung so die Stimmung gewesen in Bezug auf den Islam? Machen die Leute den Unterschied zwischen Islam und Islamismus?
Ja, auf jeden Fall. Nee, also die Demo war sehr ruhig. Ne? Das war eigentlich ein Schweigemarsch. Also die da wird schon sehr stark die Differenzierung gemacht. Also das ist natürlich jetzt auch in Frankreich immer wieder betont worden, dass man eben diese Gewalt jetzt nicht mit dem Islam verwechseln darf. Ja, und das wird auch von allen Menschen geteilt, diese Position. Also nicht von allen Menschen, also da kann man natürlich auch kritische Fragen stellen, aber also es ist jetzt auch noch nicht die Zeit der Kritik, sondern eher so die Zeit der Verbrüderung. Und das war alles im Grunde sehr, sehr getragen, sehr feierlich, die Stimmung. Also es war jetzt nicht irgendeiner Weise politisch oder aggressiv.
Eine Gruppe war ja von Seiten der Regierung von dieser Verbrüderung bewusst ausgenommen worden, nämlich der Front National.
Ja.
Marine Le Pen hat im Süden irgendwo in einem kleineren Ort an einer Veranstaltung teilgenommen, aber in Paris wollte man sie nicht. Wie ist das aufgenommen worden in der Bevölkerung?
Naja, da hat es im Vorfeld böse Spannungen gegeben. Das heißt, ein paar Tenöre von der Sozialistischen Partei haben im Vorfeld ganz klar gesagt, dass sie also nicht wünschen, mit dem Front National zusammen da aufzumarschieren, und dann ist dann Hollande als Präsident dann zurückgerudert und hat dann auch der Marine Le Pen gesagt, dass eben alle Bürger für die Demonstration willkommen seien. Aber sie hat natürlich dann die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und sich dann aus dieser Konsensveranstaltung zurückgezogen. Und versucht natürlich jetzt dadurch auch politisches Kapital daraus zu schlagen.
Glaubst du, das wird ihr gelingen? Wie ist da die Stimmung? Kann man das schon einschätzen jetzt?
Ja, ich denke, dass diese Ausgrenzung, die ja dann auch von Hollande, von dem Präsidenten dann korrigiert worden ist, dass das irgendwie schon ein ziemlich unüberlegter Schachzug war und dass das auch der Sozialistischen Partei noch einige Stimmen kosten wird bei den nächsten Wahlen, das denke ich schon. Ja, denn bei den letzten Europawahlen hat Marine Le Pen über 25% der Stimmen bekommen. Und ich denke, dass sich das schon irgendwie bemerkbar machen wird. Obwohl eben der Präsident Hollande trotzdem versucht hat, irgendwie wieder einen versöhnlichen Ton anzuschlagen und zu sagen, dass eben alle Bürger, alle Citoyens, alle Republikaner zu dieser Veranstaltung eingeladen sind.
Wie ist denn ansonsten die Stimmung in der Stadt, also auch jetzt die drei letzten Tage zuvor? Du hattest bei einem Gespräch im Oktober schon gesagt, dass du es für nicht ausgeschlossen hältst, dass Frankreich bald islamistische Attentate erlebt und dabei eher an Transportmittel wie die Metro gedacht. Wirkt sich das jetzt in irgendeiner Weise auf das Sicherheitsaufkommen in der Stadt aus?
Ja, also in meinem Viertel sieht man, also ich wohne im Osten von Paris, da sieht man das nicht, aber an allen großen Verkehrszentren und Verkehrspunkten in Paris, wie zum Beispiel am Eiffelturm oder an den großen RER-Bahnhöfen und Metrobahnhöfen, ja, da ist das Polizeiaufkommen und vor allen Dingen auch Militäraufkommen ja, um einiges gestiegen. Das merkt man schon in der Stadt. Also man merkt, dass die Stimmung sehr angespannt ist, dass die Menschen eigentlich noch gar nicht richtig fassen können, was da passiert ist. Und ich denke mal, jetzt ging es zunächst einmal darum, halt hier zusammenzustehen, zusammenzuhalten und gegen den Terror zu demonstrieren. Aber ich denke, dass in der nächsten Zeit man sich dann schon einige Fragen stellt und dass dann auch die Nervosität kommt. Denn es ist schon noch mit weiteren Anschlägen zu rechnen. Das wurde ja auch sehr deutlich gesagt und das wurde auch von den Geheimdiensten, auch von Hollande betont, dass die Bedrohung keinesfalls zu Ende ist, sondern dass das weitergeht. Und natürlich wurde auch schon angekündigt, dass auch die Verkehrsinfrastruktur im Fadenkreuz steht und daran denkt natürlich auch jeder und das wird dann auch sehr dramatisch werden.
Also die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen tragen nicht unbedingt zur Beruhigung bei. Ich meine, es liegt ja auf der Hand, dass damit solche Anschläge nicht zu verhindern sind.
Nee, man kann Man kann die Islamisten, also man kann die potenziellen Attentäter nicht alle 24 Stunden lang bewachen. Auch diese Qureshi-Brüder, die das Attentat gegen Charlie Hebdo verübt haben, die waren auch schon lange im Visier der Polizei, aber sind dann auch irgendwie untergetaucht und dann hat man auch nicht mehr daran gedacht, dass sie etwas unternehmen könnten. Und der Premierminister hat das auch ganz deutlich gesagt, ne, dass hier die Geheimdienste in Frankreich und die Sicherheitskräfte versagt haben. Ne? Aber das wird jetzt hier nicht zu stark betont, sondern jetzt ging es erstmal darum, als Nation zusammenzustehen. Aber ich denke, dass jetzt in den nächsten Wochen dann auch wieder die kritischen Fragen gestellt werden.
Du lebst seit über 10 Jahren in Frankreich und hast natürlich auch viele Erfahrungen und Eindrücke aus deiner Kindheit. Warst oft da, arbeitest als Lehrer an Gymnasien für Deutsch und Philosophie. Wie ist denn deiner Meinung nach das gesellschaftliche Klima zwischen Moslems und Nicht-Moslems in Frankreich?
Ja, ich denke, dass das Klima in Frankreich sehr angespannt ist. Also das ist nicht sehr einfach, denn die Moslems leben vor allen Dingen in den Vorstädten, in den Banlieues. Und das gesellschaftliche Zusammenleben ist in keiner Weise entspannt. Und man merkt das jetzt auch hier an der Demonstration. Ich habe das auch an der Schule erlebt, also dass viele junge Maghrebiner sicherlich natürlich irgendwo nicht mit den Attentaten einverstanden sind, aber dass sie trotzdem die Satire-Zeitschrift in keiner Weise verteidigen. Also da gibt es schon in der Gesellschaft in dieser Hinsicht vielleicht keinen Konsens, würde ich sagen. Denn verteidigen sicherlich nicht unbedingt alle die Attentate, aber sie verteidigen trotzdem deshalb nicht die Satire-Zeitschrift.
Siehst du die Ursachen für solche Anschläge eher in der misslungenen Integrationspolitik der Franzosen oder hat das wirklich was mit den aktuellen Militäreinsätzen gegen den IS zu tun?
Das ist sehr schwierig zu beantworten. Also diese Schuldfrage, womit hängt das zusammen? Ich denke, man kann auf keinen Fall jetzt sagen, dass also jetzt die Schuld der Gesellschaft oder die Schuld der Ausgrenzung. Ich denke, das ist einfach das hängt sicherlich mit dem Krieg in Syrien zusammen, mit dem Islamischen Staat. Aber das ist sehr schwierig zu beantworten, die Frage, wer ist jetzt daran schuld? Ich denke natürlich schon, dass es in der Integrationspolitik viele Probleme gibt und dass da einiges schiefgelaufen ist. Aber das ist trotzdem keine Erklärung für das, was da passiert.
Wie macht sich denn die schiefgelaufene Integrationspolitik in deiner Arbeit bemerkbar? Du arbeitest an Schulen, die teilweise überwiegend in maghrebinischen Vierteln oder an Schulen, wo viele Moslems hingehen sind. Da gibt es doch garantiert genug sozialen Sprengstoff. Gab es ja auch genügend Filme in den letzten Jahren darüber.
Ja, das ist auch schwer zu sagen. Ich denke, dass die Unterscheidung dann vor allen Dingen nach der Schulzeit kommt. Also ich meine, in Frankreich gibt es insgesamt 80% ungefähr eines Jahrgangs, die dann das Abitur machen. Aber ich denke, dass dann nach dem Abitur die Karten neu gemischt werden und dass dann schon eine Diskriminierung vonstatten geht. Und dass die Menschen aus dem Maghreb dann weniger Chancen haben als die anderen Franzosen.
Aufgrund ihres Namens allein schon?
Ja, denke ich schon.
Einer der Attentäter hatte ja auch eine typische Biografie, wie sie als typisch dargestellt wurde, also Einwohner einer Vorstadt mit sozialer Schieflage, mit vielen muslimischen Einwohnern und nach der Schule arbeitslos. Und das ist eben genau, was du sagst, was das Schicksal von vielen jungen Moslems in Frankreich zurzeit ist.
Ja, also die Jugendarbeitslosigkeit ist in Frankreich ein sehr großes Problem. Es gibt ungefähr 25% Jugendarbeitslosigkeit. Und das ist natürlich keine gute Voraussetzung, um diese jungen Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Und wenn sie dann eben in ghettoartigen Vorstädten leben, ist das die Integration dann natürlich noch schwieriger. Also das ist sicherlich ein Problem, aber das ist keine Erklärung für, ich denke mal, keine Erklärung für diese terroristische Brutalität. Aber das ist sicherlich ein Problem, das in Frankreich noch irgendwie gelöst werden muss.
Frankreich ist ja ein laizistischer Staat, das heißt, dass Staat und Kirche streng getrennt sind und eigentlich auch in der Schule nicht thematisiert werden. Glaubst du, das wird sich jetzt ändern nach den Anschlägen, dass da ein Diskussionsprozess angestoßen wird zwischen Schülern und Lehrern oder innerhalb der Schüler?
Ja, ich denke, dass jetzt durch diese Attentate Frankreich einen sehr starken Schock erlebt hat und natürlich, dass die Menschen jetzt auch mehr vielleicht miteinander diskutieren, auch in der Schule. Das hat man jetzt auch in den letzten Tagen gemacht an der Schule. Die Lehrer haben mit den Schülern über die Attentate diskutiert. Aber ich denke, dass es in Frankreich jetzt vor allen Dingen darum gehen wird, eben die Prinzipien des laizistischen Staates eben noch fester zu verankern und eben an diese Grundprinzipien zu erinnern.
Was könnte man denn also auf politischer Ebene oder sogar im persönlichen Bereich tun, um das Klima zwischen Moslems und Nicht-Moslems zu verbessern in Frankreich?
Ich denke mal, was jetzt auch geschehen muss, und das wurde jetzt auch zum Teil schon angesprochen, ist, dass natürlich auch die Vertreter des Islams in der Verantwortung stehen und dass sie einiges tun müssen, natürlich um die Moslems, vor allen Dingen die jungen Moslems, mit den Prinzipien des Rechtsstaats, ne, und des laizistischen Staats irgendwie zu versöhnen. Also da muss im Vorfeld auch schon einiges getan werden. Ja, die haben da eine sehr große Verantwortung, denn diese beiden Kouachi-Brüder zum Beispiel sind auch von einem islamistischen Prediger sehr stark beeinflusst worden und dann eben dadurch auf den Terrorismus gekommen. Also da ist einer der islamistischen Hassprediger, der einen der beiden Kouachi-Brüder im Gefängnis kennengelernt hat und ihn sehr stark beeinflusst hat. Ja, und ihm gesagt hat, dass es durchaus einen Sinn hat, wenn du Leute umbringst und das war dann wahrscheinlich nicht zuletzt auch der Auslöser.
Glaubst du, dass ähnliche Anschläge auch in Deutschland auftreten könnten, dass die Situation hier ähnlich angespannt ist wie in Frankreich?
Ja, ich denke, dass die Soldaten, die Kämpfer, die aus Syrien zurückkommen, und davon gibt es ja auch viele, die jetzt aus Deutschland kommen, dass die vielleicht schon einiges planen. Also das wird ja in Deutschland immer betont, aber ich kann das jetzt schwer beurteilen. Ich weiß nur, dass eben Frankreich zum Beispiel Charlie Hebdo schon ganz lange auf der Liste von Al-Qaida stand. Also das und auch weiterhin, dass eben Frankreich ganz oben steht. Und natürlich muss auch Deutschland sich da Gedanken machen. Also da wird einiges noch auf uns zukommen, leider.
Rechnet man denn in Frankreich jetzt in nächster Zeit mit weiteren Anschlägen? Wie wirkt sich das auf den persönlichen Alltag aus der Leute?
Ja, also das wurde deutlich gesagt, dass also die Bedrohung noch nicht zu Ende ist in Paris, in Frankreich. Und dass mit weiteren Anschlägen zu rechnen ist. Und ich denke mal, wenn das jetzt weitergeht, dann wird wirklich eine ziemlich starke Nervosität eintreten. Also jetzt atmet Frankreich, also jetzt atmet man in Paris eigentlich erst einmal auf, nachdem die Attentäter dieser furchtbaren Anschläge neutralisiert worden sind. Aber wenn das jetzt wirklich tatsächlich so weitergehen sollte, und so wurde es ja auch von einem Al-Qaida-Vertreter aus dem Jemen, glaube ich, angekündigt, dass das nur die ersten Tropfen seien und also die Anschläge und die Geiselnahmen, die jetzt in Paris stattgefunden haben, das seien nur die ersten Tropfen und auf diese werden dann bald weitere Tropfen folgen und wenn das wahrgemacht werden soll, dann wird sich hier schon eine sehr große Nervosität breit machen, vor allen Dingen, wenn der Berufsverkehr und die Verkehrsinfrastruktur, ne, in Paris anvisiert wird. Ja, das wird dann sicherlich eine besondere Nervosität erzeugen.
Die Verkehrsinfrastruktur ist besonders
anfällig in Paris, weil täglich mehrere Millionen einfach darauf angewiesen sind, mit Metro und Vorstadtzügen sich fortzubewegen. Und allein schon das hohe Aufkommen der Fahrgäste in den einzelnen Zügen macht diese Reisen immer zu einer relativ unangenehmen Erfahrung, wenn dann auch noch die Angst dazu kommt, dass man Opfer eines Anschlags werden könnte?
Ja, man darf einfach nicht daran denken. Ne? Aber sicher, also wenn man in der RER sitzt oder in der vollen Metro, dann morgens, früh morgens zu den Hauptverkehrszeiten, dann ist es natürlich sicher nicht angenehm, ne? Wenn man daran denkt. Das wird sich jetzt in der Zukunft herausstellen, wie das ist. Also jetzt In den letzten Tagen konnte man das, also ich konnte das noch gar nicht so richtig fassen, was hier in Paris passiert ist. Das ging alles so schnell und jetzt war die große Gedenkveranstaltung, jetzt war alles sehr feierlich, aber ich denke, dass so in den nächsten Wochen und Monaten schon irgendwie eine gewisse Nervosität da sein wird und man sich dann Fragen stellen wird. Und dass viele Leute sich überlegen, eben so wenig wie möglich die öffentlichen Transportmittel oder Verkehrsmittel zu nutzen. Ja. Vielleicht werde ich dann auch irgendwie aufs Fahrrad umsteigen, wenn das Wetter wieder schöner wird.
Glaubst du, es wird ein auf absehbarer Zeit machbarer Prozess, dieser Dialog zwischen den verschiedenen Gesellschaftsschichten in Frankreich?
Da ist noch einiges zu leisten. Das kann man nicht absehen. Also da müsste, also dieser Dialog müsste erst einmal richtig anfangen, aber man kann auch nicht sagen, dass der wirklich angefangen hat. Aber das wird schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber vielleicht kann es sein, dass jetzt hier diese Anschläge und diese Erfahrung des Terrors irgendwie auch so eine Art Schock darstellt, der an solchen Aufbruchsprozess vielleicht in Gang setzt. Das kann natürlich auch sein. Und das weiß man nicht. Ja, denn die Menschen werden jetzt hier plötzlich wach. Also es gab über 1,5 Millionen Menschen auf den Beinen in Paris. Und das ist vielleicht dann irgendwie ein Aufbruch in die Zukunft und der Anfang eines Dialogs.
Sagt Emmanuel Wendel. Emmanuel Wendel ist Philosophie- und Deutschlehrer in Paris über die Lage nach den Attentaten von letzter Woche.
Das war das Bill Evans Trio und zuvor haben wir ein Interview gehört mit einem Menschen, der seit 10 Jahren als Deutschlehrer in Paris lebt.
15 Jahre fast.
15 Jahre. Du warst auch eine Weile dort, also kennst Paris
nur,
ganz gut.
Nur 1,5 bis 2, ja. Also so gut wie er kenne ich mich da natürlich nicht aus, aber es reicht, um einen Eindruck zu kriegen.
Mhm. Nun ist ja vielerorts die Sprache davon gewesen, dass die Franzosen ja mit diesen Karikaturen, also von Asterix und Obelix bis hin zu diesen Karikaturen von Charlie Hebdo groß geworden sind, dass das auch ein Teil der politischen Mentalität ausmacht, dieses Anarchische, dieses also mal grundsätzlich Macht, den Staat in Frage zu stellen, auch hat natürlich auch was mit Individualismus zu tun, aber eben so dieses anarchische Gefühl. Kannst du das nachvollziehen, was damit gemeint ist?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Comics und so weiter, damit sind die meisten Franzosen aufgewachsen. Wir haben es im Kino oder auch als Import dann gesehen. Mhm. Und klar zieht sich das durch. Und ich habe diese Zeitung zum Beispiel auch oft an Zeitschriften, Kiosken einfach liegen sehen und mich jetzt nicht weiter damit befasst, weil das jetzt nicht so mein Interessengebiet ist, irgendwelche politischen Karikaturen.
Aber die Franzosen kennen das.
Die Franzosen kennen das alle. Und die Macher sind ja offensichtlich auch schon einige hochbetagt gewesen und seit einer ziemlichen Weile im politischen Geschäft, im politischen Journalismus. Und deshalb ist der Verlust auch so groß, den die jetzt fühlen. Aber weil du es ansprachst, dieses anarchische Gefühl, das zieht sich natürlich bei ganz, ganz vielen alltäglichen Sachen auch durch. Ich kann mich erinnern, als ich in einer Schule war, hat das Lehrerkollegium innerhalb von einer halben Stunde einen Streik abgestimmt, weil ein Schüler irgendwie aufsässig war. Da hat eine Lehrerin irgendwie beleidigt oder bedroht und dann wurde ganz schnell abgestimmt, wer ist dafür, wer ist dagegen, wird jetzt gestreikt oder nicht. Mhm. Ist dann ganz knapp gegen den Streik ausgegangen, aber ich glaube, die hätten das gemacht. Das war einfach von wegen mit Gewerkschaften und so weiter, das war im Lehrerzimmer eine kleine Umfrage, hing eine Liste aus, machen wir das nicht.
Das heißt, Rebellion und dagegen sein, sich auflehnen und widersprechen, Kritik üben, das ist sozusagen, man könnte sagen, in der politischen Seele der Franzosen verankert.
Ja, na klar, aber es ist natürlich auch letzten Endes ein Spiel, ein Reflex, was sich auch über eine ganz lange Zeit eingeübt haben. Also diese großen Streiks und Demos, die werden natürlich bei den politischen Entscheidungen schon mit einberechnet. Der Regierung, die weiß natürlich, wenn sie das und dies jetzt ändern will, dann wird es große Streiks und Aufmärsche geben und dann muss man wieder ein Stückchen zurücktreten. Und das ist so ein Spiel, das hält sich so ein bisschen die Waage. Also das gehört einfach zur politischen Kultur, die es so in Deutschland hier nicht gibt.
Mhm. Der Journalist Neuber, der sagt, er spricht auch von einer heuchlerischen Solidarisierung mit Charlie Hebdo. Wer angesichts des Massakers von Paris die Presse und Meinungsfreiheit verteidigt, der sollte sich zuerst einmal fragen, ob die Publikation eines Großteils der Karikaturen auch in Deutschland möglich gewesen wäre. Tatsächlich gehört es zur Blattlinie von Charlie Hebdo, gerade auch religiöse Gruppen zu attackieren. Und wenn jetzt alle Journalisten sich solidarisieren und sagen, wir verteidigen die Meinungs- und Pressefreiheit, dann bringt der Erneuber eben verschiedene Beispiele. Also ein Beispiel, Zensur von Caroline Kebekus, die hat so ein Musikvideo gemacht, Dunk mit dem Herrn, was dann ja eingeschränkt nur verbreitet werden konnte und so weiter. Also dann gibt's Titanic, ne? Doppelseite mit Kruzifix und Überschrift, ich war eine Dose, ist ein bisschen älteres Beispiel, aber man kann ja viele Beispiele bringen, wo auch in Deutschland es mit der Pressefreiheit und der Toleranz nicht so groß ist, wenn es um Religion geht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch gesehen, sogar dieses Musikvideo, was du da jetzt angesprochen hast. Ja, mein Gott, das waren derbe Scherze über den Papst. Ich sag mir dann, das muss möglich sein. Klar gibt's da in den Redaktionen, gerade im Westen Deutschlands, wo die religiöse Bindung auch der einzelnen Mitglieder von irgendwelchen Gremien da noch höher ist, gibt's da Vorbehalte. Und da sind auch die Drähte wahrscheinlich kürzer als hier, dass dann sowas eben abgebügelt wird. Mhm. Klar, aber ich finde trotzdem, dass man das machen können muss. Mhm. Also ja, auch man mag die Karikaturen davon dem Mohammed in dem betreffenden Magazin Charlie Hebdo geschmacklos finden, aber darum geht's ja nicht. Das ist ja sozusagen nicht die Frage dabei.
Die Frage ist, dass man nicht der Meinung sein darf, aber alles dafür tun sollte, damit der oder diejenige die Meinung sagen darf.
Also das genau, das habe ich gestern im Fernsehen gesehen, während dieser Live-Übertragung, dass ein Demonstrant ein Schild trug, wo drauf stand, ich bin zwar nicht ihrer Meinung, aber ich verteidige sie trotzdem.
Ich werde alles dafür tun. Ich bin nicht ihrer Meinung, aber ich werde alles dafür tun, dass sie sagen dürfen.
Genau, so war das. Und das ist eigentlich, das bringt es auf den Punkt.
Ja. Die Debatten werden weitergehen, natürlich auch um die innere Sicherheit. Also immer die große Frage, gibt es Freiheit? Mit absoluter Sicherheit natürlich nicht. Das ist ganz klar, dass wenn man so in einem freiheitlichen Land leben möchte, wo die Bürgerrechte nicht eingeschränkt werden, dann kann ich nicht absolute Sicherheit erwarten. Das ist jetzt so ein Balanceakt und so ein Spiel. Aber die schon immer für Vorratsdatenspeicherung waren, für Überwachung, die kriegen jetzt Oberwasser?
Ja klar, das ist eine Diskussion, die es nach allen Anschlägen bis jetzt gegeben hat. Wie kann man da jetzt politisch drauf reagieren? Brauchen wir schärfere Gesetze? Es ist klar, dass sowas damit nicht zu verhindern ist. Beziehungsweise uns wird ja oft auch gesagt, dass der Geheimdienst und die Polizei schon viele Sachen verhindert hat, die in Deutschland hätten stattfinden sollen. Also geplante Anschläge auf Eisenbahn und so weiter. Ja, das ist einerseits richtig. Andererseits sieht man ja auch gerade in Frankreich, dass diese Redaktion schon unter Polizeischutz stand und es trotzdem nichts genützt hat. Hm. Also auch die höchsten Sicherheitsvorkehrungen bei den Metros und so weiter werden niemanden davon abhalten, da ein Attentat zu verüben.
Kommen wir mal zu den Ungereimtheiten. Da gibt es jetzt ja auch, also die einen sagen, das sind alles Verschwörungen, oder sagen, wir stellen mal Fragen, die komisch sind. Wer hat eigentlich, wer profitiert davon, von diesen Anschlägen? Wer hat Interesse daran, an der Generalverurteilung der Muslime, die ja reflexartig passiert? Das ist ja auch so ein Ding, wo man sagt, wieso erwartet man eine besondere Entschuldigung der Muslime? Das unterstellt ja, dass sie das irgendwie gut finden könnten. Das ist eigentlich selbstverständlich, dass das jeder Mensch verurteilt, egal welchen Glauben sie ist, nur weil das Muslime sind, nur weil Breivik, Andreas Breivik ein Christ war, hätte man auch nicht von allen Christen erwartet, dass sie sich distanzieren. So eine Diskussion kommt jetzt auf, wo es immer schwer wird, sich zu positionieren.
Ja, oder? Ja, das ist schwierig, gerade weil bei dieser Islamismus- und Islamdebatte ja so viel Politik mitschwingt. Das ist ja beim Christentum nicht der Fall. Ne? Also der Breivik hatte natürlich auch sich auf eine gewisse Politik bezogen, aber da ist uns sozusagen die Verbindung nicht so klar, wie jetzt oft sozusagen bei Moslems und islamistischen Attentaten sofort. Ne? Die beziehen sich auf den Koran, die wollen den Propheten rächen. Das sind, klar, das sind Sachen, wo der Erwartungsdruck dann schon da ist, dass die Gesellschaft, also die Muslime, sich da positionieren müssen.
Ich weiß auch nicht, ob die Vergleiche legitim sind. Ich habe am Wochenende einen schönen Artikel in der Sonntagszeitung gelesen und da geht es dann genau um diese Fragen. Muslime, wird dann eine Verschwörung gegen den Islam und ja, dann werden auch natürlich auch so Fragen gestellt. Warum ist der Attentäter dann, fährt mit seinem eigenen Auto, lässt den Ausweis dann liegen und so ein paar.
Das fand ich auch komisch, also vergessen, ausgerechnet.
Ja, also ja. So Dinge, wo man sagt, wieso ist das alles so schnell relativ klar und die Reflexe da, also da ist dann auch mit der Medienmaschinerie und der Politik gar keine Zeit, mal zu gucken. Ne?
Ja, also mir kam das in den ersten Tagen auch komisch vor, dass so Attentäter, die sich wahrscheinlich lange darauf vorbereitet haben, die wussten ja, was sie tun, dass die dann relativ schnell identifiziert sind und auch dingfest gemacht wurden. Ich meine, gut, das waren massive Polizeieinsätze und Armeeeinsätze im Land, aber dass sofort ein Tag nachdem das passiert ist, die Namen schon klar waren, das hat mich dann doch recht erstaunt, aber vielleicht war es Zufall.
Das kann man nun im Netz sehr genau beobachten, wie jetzt Theorien, Fragen, Kritik, die einen sagen, das sind alles Verschwörungstheoretiker und dann werden dann also Vergleiche gezogen zum Zellerloch, zu anderen Dingen, zu NSU, RAF, Staatsterrorismus in Italien, der sozusagen aufgeklärt ist, wo der Staat ein Interesse hat. Also das blüht jetzt alles.
Am Ende ist Putin noch schuld, oder?
Wie auch immer. Ja. Naja, also, aber das ist natürlich hochinteressant, was jetzt für eine Diskussion im Netz kursiert. Das kann ich nur mit großem Interesse verfolgen.
Ja, das geht ja beim 11. September bis heute, dass da Videos und selbsternannte Experten sich positionieren und sagen, es war alles ganz anders, aber es wird man wahrscheinlich nie beweisen können.
Wer weiß, was noch rauskommt. Wir haben noch ein Stück von Bill Evans, My Foolish Heart. Danach reden wir weiter über das, was so schwer ist einzuordnen, zu erklären, weil es so komplex ist und wie Martin Debes heute schreibt, ein Problemknäuel ist. Muss auch mal ruhig zugehen und mit Ruhe kann man ja versuchen, Dinge anzugehen, obwohl unsere Medienmaschinerie und unser Leben so schnell geworden ist, dass es für Ruhe gar keine Zeit mehr bleibt. Und Andreas, ich würde gerne mal Martin Debes zitieren, der heute, wie ich finde, einen sehr guten Zwischenruf gebracht hat. Da geht es um die Angst, warum wir uns nicht auf den Mechanismus des Terrors einlassen dürfen. Er spricht auch von relativ schnellen Reflexen, nicht nur von der AfD, auch von anderen. Und dann beschreibt er ja so, dass der Lärm ohrenbetäubend ist, weil überall Reflexe kommen von allen Seiten, von rechts nach links, von oben, unten und überall. Und er sagt, was dabei wächst, ist die Angst. Und dann beschreibt er die Situation. Syrien und Bürgerkrieg, Irak und ISIS, Russland, Ukraine, die Flüchtlinge und das Mittelmeer, die Eurokrise und Griechenland, Nigeria und Boko Haram, Israel und Palästina, der Klimawandel und die Stürme, der demografische Wandel und die Zuwanderung, die NSA und das Internet, die Globalisierung und diese unfassbare Beschleunigung der Welt. Es ist ein großes, wirres Problemknäuel. Alles erscheint plötzlich schrecklich kompliziert, nachdem früher vielleicht nicht alles besser, aber doch wenigstens einfacher wirkte. Das angebliche Ende der Geschichte vor 25 Jahren, war es nicht doch der Beginn des Kampfes der Kulturen? Löst sich jetzt alles auf, an was wir glauben? Und wenn wir schon dabei sind, an was glauben wir eigentlich und überhaupt noch? Er stellt Fragen.
Ja, das habe ich aber auch so ähnlich wahrgenommen. Jetzt durch diesen Anschlag von Paris ist interessanterweise alles andere in den Hintergrund getreten. Deshalb finde ich eigentlich, dass jetzt in dieser Nachrichtenlandschaft eher eine größere Ruhe eingekehrt ist, weil man sich mit ganz vielen anderen Sachen eben nicht mehr zu befassen braucht. Ne? Da kommt nichts mehr aus der Ukraine. Klimawandel hat auch gerade Sendepause. Da geht es nur noch darum und das kann jetzt irgendwie, also man kann das irgendwie abstecken, man weiß die Eckdaten und es wird eigentlich nur noch aufgebrüht und gibt immer wieder ein paar kleine Neuigkeiten und noch eine Diskussionssendung, aber alles so dieser Newsfeed von Google News, wo immer ganz viel verschiedenes Problematisches stand, der hat sich jetzt irgendwie auf ein, zwei Themen reduziert, und das finde ich auch mal nicht uninteressant als Erfahrung. Ne? Und klar, das schwingt natürlich alles im Hintergrund weiter mit, und das werden wir natürlich auch den Rest des Jahres noch zur Genüge diskutieren.
Und Martin Debes schreibt, der Lärm ist ohrenbetäubend und es ist ganz schwierig, sich irgendwie zu orientieren, und er sagt, der Nachdenken.
Tja, zu welchem Ergebnis wird man durch Nachdenken kommen?
Es ist schwierig. Ja, geht es immer um Ergebnisse und um klare Erklärungsmuster. Ich kann immer nur, solange ich mich noch verunsichern lasse und von Argumenten.
Ja, ich weiß auch nicht. Das ist natürlich klar. Es beschreibt es richtig. Man ist angesichts der vielen Problemlagen, die es gibt, ratlos.
Und aus Ratlosigkeit kommt Angst und daraus dann mögliche einfache Erklärungsmuster. Und davor habe ich wieder Angst, vor einfachen Erklärungsmustern, wenn mir einer sehr schnell reflexartig sagt, na, ist doch so, so haben wir das jetzt zu machen, ist doch völlig offensichtlich, wenn, was ist schon offensichtlich?
Das ist es eben, das haben wir ja auch in den letzten Jahren erlebt, dass nach solchen Anschlägen relativ zügig gehandelt wurde, neue Gesetze und so weiter. Also das haben wir damit bis heute noch zu tun, ne?
Es ist verdammt kompliziert und komplex und trotzdem macht das natürlich eine Angst.
Ja, trotzdem, andererseits, wenn nichts passieren würde, würden die Leute vielleicht auch fragen, ja, warum macht ihr denn nicht? Ihr müsst doch irgendwie drauf reagieren, jetzt haben wir doch eine neue Lage. Also das ist auch für die Politik wahrscheinlich nicht einfach, da jetzt angemessen drauf zu reagieren.
Naja, neue Lage, Terrorismus und Gewalt und Krieg ist ja allgegenwärtig in der Welt. Es ist jetzt nur sozusagen noch Paris dazugekommen.
Es ist präsenter, weil es jetzt näher ist und weil es in Frankreich das in der Form noch nicht gegeben hat. Ja, ich meine, klar, die Bedrohungslage, die ist eigentlich schon seit Jahren.
Man kann das aufzählen in Deutschland, Olympia-Attentat, RAF-Morde, NSU-Verbrechen, also 11. September, Lockerbie, Hochhäuser Oklahoma City, explodierende Busse in London, in Moskau, Züge in Madrid und jetzt eben auch Paris. So zählt das Debes auf und dann gesagt, das ist eigentlich nichts Neues, jetzt hat es Paris getroffen und jetzt nochmal so symbolträchtig.
Ja, klar, ich meine, wenn man immer in der gleichen Ausführlichkeit über die Anschläge, die in der arabischen Welt passieren, berichten würde, ne, dann würden wir gar nicht mehr fertig werden. Und jetzt ist es eben dieser symbolische Ort in Paris gewesen, diese Redaktion, die natürlich auch für viel mehr steht, ne?
Ja, im Grunde würden wir gar nicht fertig werden, das stimmt ja. Wollen wir mal fertig werden, weil wir sind fertig geworden und irgendwann müssen wir wieder anfangen. Denn morgen reden wir über eine ganz andere Geschichte, wie Menschen auch Angst empfinden, und zwar irrationale Angst. Die Studie der Bertelsmann Stiftung zu den Einstellungen zum Islam, und die ist ja vor den Anschlägen in Paris gemacht worden, die ist zum Teil auch in Erfurt entstanden.
Das ist hochinteressant, genau. Die Studie, die zu den Ergebnissen kommt, dass über 60% der Deutschen Angst vor dem Islam haben, die wurde im Auftrag der Bertelsmann Stiftung an der Uni Erfurt von der Kommunikationswissenschaftlerin angefertigt. Und da wird morgen zu Gast im Studio sein Dr. Sabrina Schmidt, die maßgeblich mit an der Studie gearbeitet hat. Und interessanterweise fährt sie heute noch zur Pegida-Demonstration nach Dresden und wird davon morgen auch hier berichten.
Das heißt, sie wird morgen von der Pegida-Demonstration in Dresden berichten und auch, wie diese Studie, diese Bertelsmann-Studie zustande gekommen ist, wie man das eigentlich misst, unter welchen Voraussetzungen, was sie natürlich auch für einen persönlichen Eindruck hat und ja, wie so eine irrationale Angst vor dem Islam und gerade in an Orten, wo sagen Moslems gar keine Rolle spielen im Alltag, wie das zustande gekommen.
Ja, da bin ich schon sehr drauf gespannt, was sie da berichten wird.
Andreas, ich danke dir für den Moment. Wir werden weiter versuchen, Fragen zu stellen und nicht so viele Erklärungen zu geben. Und es wird schwer bleiben. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.